Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde im Dharma und des Dharma. Unserem Leben Richtung geben. So habe ich diese Zeit überschrieben. Aber das soll nicht heißen, dass wir nicht schon eine Richtung haben. In dem Augenblick, wo wir geboren werden, werden wir schon auf die Schiene gesetzt. Wir werden hineingeboren in eine Kultur, in eine Zeit, in eine Familie, in eine Gesellschaft, in ein Gedanken- und philosophisches System, eine Weltsicht. Und wir werden dort zum Teil sehr zwangsweise hineingeschoben. Und uns werden die Werte, an die wir glauben sollen und nach denen wir uns verhalten sollen, deutlich gemacht und werden auch immer wieder abgefragt, ob wir uns danach verhalten. Wenn ich also sage, unserem Leben eine Richtung geben, dann meine ich das nicht. Sondern ich spreche Menschen an, die eben mit dieser Richtung, mit diesem Verhalten und diesen Werten hadern, könnte ich mal sagen. Als Helga und ich auf den spirituellen Weg gingen, hieß unser Satz, das kann doch wohl nicht alles sein. Und selbst Freud, der sicherlich sehr etabliert war in seiner Zeit und seiner Gesellschaft, hat zum Schluss ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Unbehagen in der Kultur. Irgendetwas in uns muss passieren, dass wir von dem, was unseren Werten, Verhaltensweisen und Denkweisen gezeigt wurde, Abstand nehmen wollen. Wie auch immer das passiert. Vielleicht ist uns irgendjemand über den Weg gelaufen, der sich anders verhält und hat tief in uns etwas in Vibration versetzt. Vielleicht haben wir auch nur ein Buch gelesen und sagen, ah, ja, das ist es, so möchte ich denken, so möchte ich sein. Das ist der Ausgangspunkt und das ist der wichtigste Punkt. Das ist das, was ich die Tage schon gesagt habe, es entsteht in uns quasi eine Sehnsucht aus diesem konditionierten Geist herauszukommen in einen höheren Geist, in einen Geist, der nicht erfüllt ist vom Ich und vom Überlebensmodus. Ich habe gestern von der Schlange gesprochen, als Bild, der irgendwann die Haut zu eng wird. Auch das ist eine Situation, die für viele Menschen der Ausgangspunkt ist, zu sagen, ich möchte es anders machen. Ich kann einfach diesen Druck von außen nicht mehr aushalten. Und eben ein Weg ist dieser Weg heraus in eine andere Denk- und andere Verhaltensweise. Es ist uns sicherlich bewusst, dass das ein Prozess ist oder ein Prozess sein könnte. ein Weg, dass wir nicht plötzlich nur, weil wir uns das erhoffen, weil wir Sehnsucht nach daran haben, plötzlich daraus fallen, aus diesem konditionierten Bewusstsein. Und es macht plötzlich, taucht, wird der Himmel groß und ich bin, wie es heute so schön heißt, plötzlich erleuchtet. Und ich möchte immer sehr davor warnen, daran zu glauben oder davon zu hoffen oder Ähnliches mehr. Und wenn wir das hören, dass das auch so geht, dann sage ich, ja, okay, meinetwegen. Aber es ist nicht mein Weg und es ist auch nicht der Weg, der mir von meinen spirituellen Vorfahren aufgezeigt wird. Es ist ein Weg. Und auch da müssen wir sehr genau hinschauen. Das Bild ist oft vom Bergsteigen. Ja, wir gehen auf einen Berg. Und das, wie wir sein wollen, was uns auch als etwas Wünschenswertes oder Erstrebenswertes jetzt aufgezeigt wird. Dieser große Geist, die Wachheit, die Bewusstheit und das Mitgefühl ist dann so etwas wie der Gipfel. Und ich habe diesen Gipfel gestern genannt, unser höchstes Potenzial. Dieser Gipfel ist dann, wenn wir wirklich Menschen sind. Herausgekommen aus dem Automatismus, aus dem biologischen Überlebenssystem und auch aus unserem kulturell erzeugten Ich. Das ist wie ein Gipfel. Und jetzt haben wir schon die richtige Vorstellung, dass es da etwas zu sehen gibt, geben gibt. Und dann taucht so ein bisschen dieses Bild auf vom Bergsteigen. Wir kennen den Weg nicht, wird uns gesagt. Du brauchst also jemanden, der dir den Weg zeigt. Und da tauchen dann Bergführer auf und behaupten, sie wüssten, wo es lang geht. Und du schließt dich ihnen an. Und im schlimmsten Falle bezahlst du auch noch dafür. Und dir wird sicherlich klar gemacht, dass du dazu auch eine bestimmte Ausrüstung brauchst. Du musst irgendwie anders aussehen. Du musst dich auch anders verhalten schon gleich. Das musst du alles lernen. Aber es wird dir ja beigebracht von deinen Führern. Und natürlich ist auf diesem Weg auch mal zwischendurch eine Erholungspause. Es wird dir zwar immer wieder gesagt, es kann anstrengend sein. Es ist auch manchmal nicht so ganz klar, aber ich weiß es schon. Das wird schon gehen. Und dann freuen wir uns darauf, dass es mal zwischendurch nicht so steil geht. Freuen uns auf das gute Essen auf dem Weg und die warme Suppe. Und natürlich ist dieser Weg ganz besonders, auf diesem Weg ist es wichtig, sozusagen eine Seilmannschaft zu haben, so andere, die mit einem gehen und einen unterstützen, wenn man stolpert. Das ist so dieses ganze Bild, was uns so deutlich gemacht wird. Wie heißt es im englischen System, in der englischen Sprache? It's a lifetime's work. Ja. Und wir setzen mit dieser Vorstellung an das, was wir gewöhnt sind. Training. Lernen. Und uns ist immer wieder gesagt, und wir haben das auch in unserem täglichen Leben erlebt, es ist so etwas wie, Englisch heißt es, Trial and Error. Versuch und Fehler. Man geht so mal hin und merkt, ach, das war jetzt doch nicht der Weg. Und man guckt wieder nach vorne, ah, der Führer ist jetzt schon da hinten und man korrigiert sich. Oder man korrigiert sich selbst ständig. Und so sind wir also auf diesem Weg, um zu lernen. Immer wieder. Und immer wieder stellen wir fest, ah, so sollte es dann doch nicht sein. Korrigieren und gehen weiter. A lifetime's work. Immer hat mich diese Vorgehensweise, diese Denkweise und der Hinweis, so muss es gehen, du brauchst Führer, du musst was hören, du musst üben, du hast Fehler, lernst, lernst, lernst und hoffentlich lebst du lang genug, dass du auch wirklich alles auf die Reihe kriegst und dann wirklich gelernt hast. Und wenn du das wirklich alles brav und ordentlich machst und dich wirklich anstrengst, kann es ja sein, dass du auf den Gipfel kommst. Aber es auch kann sein, dass du es nicht schaffst. Und im schlimmsten Falle glaubst du dann dran, dass es noch ein anderes Leben gibt, wo du nochmal eine Chance bekommst. Ihr merkt sicherlich mit meinem Tonfall, dass ich dem sehr skeptisch gegenüberstehe. Und ich habe es selbst lange genug versucht. Und in gewisser Weise versuche ich es immer noch. Aber ich habe begonnen, dem zu misstrauen. Und habe mir mal überlegt oder angeschaut, geht das anderen Elementen in dieser Natur, zum Beispiel einem Rosenbusch, auch so? Braucht er auch Führer, Handbücher, Training, Vorgaben? Ist er auch so unsicher, wie das nun geht, Rosenbusch zu sein? Und macht auch schon mal herbe Fehler und steht plötzlich als Tanne da, wenn er morgens aufwacht. Und lernt daraus und wird dann wieder Rosenbusch. Ist das wirklich so? Und ich glaube, dass wir alle sagen, nein. Nein, irgendwie ganz offensichtlich macht das kein anderes Element in dieser Natur. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund wissen die alle, wo sie hin müssen. Es ist in sie sozusagen eingebaut. Sie können das nicht und sie werden es nicht diskutieren. Ein Rosenbusch wird ein Rosenbusch und keine Tanne. Und der Rosenbusch weiß auch, wie es geht. Er muss an niemanden fragen. Und er weiß auch, wo er hin möchte, was sozusagen sein höchstes Potenzial ist. Nämlich eines Tages Blüten erzeugt zu haben, als Rosenbusch. Und das ist doch faszinierend, ist es nicht so? Letztlich müsste es doch für uns Menschen auch möglich sein. Ich bin doch auch grundsätzlich ein Element dieses Lebens. Und rein biologisch, so vom Körper her, weiß dieses System, dass es ein Mensch wird. Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Im Wesentlichen passiert das so. Also ist also, wie das so manchmal gesagt wird, eine Weisheit. Das hört sich so komisch an, als wenn da jetzt plötzlich jemand drin säße und sagt, Moment, Moment, da lang. Nein, 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 da lang. Nein, nein. Das gibt es alles gar nicht. Dieses ganze System ist so angelegt, dass es weiß, wo es hin soll. Und dieses ganze System, das körperliche und geistige System, weiß, was sein höchstes Potenzial ist. Es weiß, wann es Mensch ist, wahrer Mensch und wann nicht. Das muss uns nicht erzählt werden. Und so möchte ich uns darauf zunächst einmal hinweisen. Ich lese dazu einen kurzen Absatz von einem jungen tibetischen Mönchen. Ich versuche es gleich auf Deutsch zu übersetzen. Die Essenz der buddhistischen Praxis ist nicht so sehr die Anstrengung, unsere Gedanken und unser Verhalten zu ändern, so dass wir damit eine bessere Person werden. Er hat dann aufgesucht, it's not for being a good girl and boy, sondern um zu realisieren, ganz egal wie die Umstände in unserem Leben sind, dass wir grundsätzlich gut, ganz und vollständig sind. Es ist das Erkennen und Anerkennen unseres inhärent, würde ich sagen, eingeborenen Potenzials unseres Geistes. Das ist nicht eine Botschaft, also jetzt nicht die nächste Heilsbotschaft aus irgendeiner Religion, sondern es ist sozusagen eine Logik des Lebens, die wir übersehen können. Das, was wir in dieser Tradition oder in dieser Schule dann Buddha-Natur nennen, ist das. Es ist das, wenn wir jemanden sehen und sagen, da ist ein Mensch, der hat die und die Qualitäten, von denen wir wissen, das macht den Menschen aus. Ich erwähne so oft den amerikanisch-jüdischen Ausdruck, oder jiddisch eigentlich ist es. He is a Mensch. Und sie haben diesen Begriff Mensch eben aus dem Jiddischen, aus dem Deutschen übernommen und meinen damit einen Mensch. So wie er eben sein kann. Und von dem wir auch wissen, dass es möglich ist. Wenn wir das akzeptieren, dann fragen wir uns immer noch, ja, Moment, dieses Potenzial, brauchen wir denn dich nicht doch noch irgendwie so etwas wie Hämmerchen und Meißelchen, um dem David aus dem Marmor rauszuklopfen? Und wenn wir genau hinhören, was das heißt, ist das ein Potenzial, eine grundsätzlich vorhandene Fähigkeit. Zum Beispiel ist für uns Menschen die Sprache, das Sprechen können, ein Potenzial. Aber dieses Potenzial muss aktiviert werden. Wenn wir in einer Gesellschaft oder einer Umgebung aufwachen, in der nicht gesprochen wird, können wir nicht sprechen. Aber es ist nicht so, dass wir das lernen müssen. Wir können es. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir das jetzt an dieser Stelle verstehen. Es ist ein Aktivieren dessen, was wir haben. Und dieses Aktivieren ist gleichzeitig ein Ausüben. Das heißt, dadurch, dass ich spreche und wenn ich noch so sehr ungenau spreche, aber allein dadurch, dass ich spreche, aktiviere ich das Potenzial des Sprechens. Wenn das verstanden wird, so sage ich mal, dann wissen wir auch das größte Potenzial des Menschen, nämlich bewusst zu sein. Bewusst im Sinne von aus diesem ganzen System des Konditionierten Abstand zu nehmen und sozusagen von außen zu schauen. Dieses Potenzial muss nur aktiviert werden. Es ist nicht so, dass wir jetzt üben, bewusst zu sein. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Wir kommen in eine Umgebung, in der wir sozusagen die Chance bekommen, dieses Potenzial zu aktivieren. Wenn wir hier ganz speziell in dieser Tradition von Achtsamkeit, von Bewusstheit und ähnlichen Dingen sprechen, dann schaffen wir lediglich eine Atmosphäre, in der dieses Potenzial ausgeübt wird, nicht geübt. Wenn es geübt wird, wird es anstrengend. Dann sind wir nicht im Kontakt mit dem Potenzial. Wenn wir es üben, haben wir wieder eine Vorstellung davon, wie weit man damit kommt, was man da alles mitmachen kann. Alles, das wir mit dem Begriff üben verbinden. Und ich möchte uns deutlich machen, es ist ein Aktivieren, ein Ausüben, ein Anwenden. Und wenn es noch so kurz ist, das aktiviert die Wachheit und die Bewusstheit. Ein Kind fängt mit der Sprache, mit irgendwelchen Worten an. Und es übt jetzt nicht die Sprache, sondern im Sein mit anderen, die sprechen, aktiviert es sein eigenes Potenzial des Sprechenkönnens. Wir haben also zwei ganz, ganz wichtige Aspekte, die ich uns deutlich mache. Auf der einen Seite ist ganz tief in uns angelegt zu wissen, wo wir hinwachsen können oder wo wir hinwachsen müssen, wenn wir wirklich das ausfüllen, wozu wir auf dieser Welt sind, nämlich Mensch zu sein. Wir haben mehr oder weniger ein Bild sogar davon. Wenn ich eben sagte, he is a Mensch, woher wissen wir das? Das ist uns präsent. Jeder, und wenn er auch noch aus so einer radikalen Kultur kommt, wie auch immer, weiß trotzdem, was es heißt, menschlich zu sein, sich menschlich zu verhalten. Wir können lediglich aus unserer Kultur heraus, aus unserer Umgebung heraus das unterdrücken. Wir können es lediglich durch unsere Gesellschaft und Kultur zudecken. Aber wir können es nie verschwinden lassen. Wir haben also, wie es unsere Vorfahren, unsere spirituellen Vorfahren sagen, grundsätzlich alle die Buddha-Natur, wir als Menschen. Und trotzdem ist es dieses Ja. Ja, ich möchte diese Buddha-Natur aktivieren. Und das Ergebnis wäre, dass ich Mensch werde. Auf eine andere Weise lebe und denke. Und so komme ich jetzt heute nochmal auf einen anderen Ansatz. Einen anderen Ansatz als den, den wir vielleicht bisher hören. Ich habe gestern darauf hingewiesen, in diesem Gedankengang, dass wir sozusagen zwei Ebenen haben. Die eine, hatte ich gesagt, die bewusste, die Wachheit, die mitfühlende. In der europäischen Philosophie heißt das the Nirvanic Mind, weil der Buddha vom Nirvana gesprochen hat, wenn er in diesem Geist ist. Nirvana heißt, alles das, was hier im konditionierten Bewusstsein ist, ist hier nicht da. Aber es ist nicht so, dass das jetzt, dass wir irgendetwas tun, dass das nicht da ist, sondern da ist es einfach nicht. Und so haben wir mit unserer Vorstellung vom Training und vom Weg und all diesen Dingen die Idee, dass wir hier an diesem Konditionierten etwas tun müssen, um dorthin zu kommen. An dem Ansetzen, was ich eben gesagt habe, zitiere ich jetzt einen Ausspruch, der mich vor gut 30 Jahren schon tief berührt hat und der immer wieder mein Denken und mein Handeln beeinflusst. Wir, Helga und ich, haben für eine relativ kurze Zeit, nur ein paar Jahre, zu dieser Bewegung gehört der 80er Jahre, die von einer neuen Welt träumte. Trungpa Rinpoche hat das dann genannt, die aufgehende Sonne. Und es war so viel Hoffnung und Freude, diese großen Communities in Amerika aufzubauen, mit der Hoffnung eben, dass es dann doch was anderes wird. Dass fast alle wieder von der normalen weltlichen Vorstellung runtergedrückt wurden, sagt nichts dagegen. Und der entscheidende Ausdruck, den ich jetzt zitiere, heißt, ich muss es im Englischen jetzt erst vorlesen, fashioning from the dreams of tomorrow the reality of today. Wir drehen also sozusagen die Vorgehensweise um. Wir kommen nicht vom konditionierten Bewusstsein und versuchen jetzt da irgendetwas dran zu drehen, es zu behandeln, es zu manipulieren, irgendwie anders zu sein, damit wir dann eines Tages in die Buddha-Natur hineinkommen. Sondern wir gehen umgekehrt aus. Wir kommen sozusagen aus der Buddha-Natur. Und ich mache uns immer wieder deutlich, wir haben ein Wissen davon. Wir können es sogar oft genug beschreiben, menschliche Eigenschaften, Concern for others und so weiter und so weiter. Und wir brauchen nichts anderes, als das zu aktivieren. Es geht gar nicht anders. Das gibt es nicht zu konstruieren. Es gilt es nur, dieses höchste Potenzial, wie ich vorher sagte, als Potenzial, das zu aktivieren. Und ich bin ganz sicher, dass ihr diesen Gedankengang von mir nachvollziehen könnt. Ist ja logisch, ist ja eigentlich ganz simpel. Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Und das würde also heißen, wenn ich im Kontakt bin und wenn es noch so wenig ist und noch so klein ist mit diesem Menschsein, mit diesem großen Geist, und wenn es noch so wenig ist, wenn ich das anwende, aktiviere, bringe ich es langsam in die Existenz. Ich beginne, mich mehr und mehr danach zu verhalten, aber nicht, weil ich gelernt habe, mich so zu verhalten, sondern weil ich es durch mein Verhalten aktiviere. Ist das deutlich? Ja? Mit anderen Worten, ich übe mich nicht lange darin, nun geduldig zu sein, als große Eigenschaft auf dem spirituellen Weg. Geduld als eine der Parameters. Sondern im Kontakt, in der Stille des Geistes, habe ich Kontakt mit dem Geduldigsein und übe es aus. Das ist sicherlich ein völlig anderes Denken, als wir gewohnt sind. Und ihr werdet sicherlich sogar sagen, Karl, das geht gar nicht. Bitte bedenkt immer eins. Als der Buddha als junger Mann so an dieser Stelle stand, wie viele von uns, das Unbehagen in der Kultur, hat ihn sozusagen herausgetrieben. Er ist nicht in seine gesellschaftliche Position eingetreten. Die war ihm vorgegeben. Er sollte als Führer des Volkes weitermachen, seine Familientradition fortsetzen. Und er ist gegangen und hat gesucht, logischerweise. Hat nach den Lehrern gesucht, von denen er gehört hatte, dass die wissen, wie es geht. Und nach einiger Zeit, es wird gesagt, 6 Jahre hat es gedauert, hat er tief verstanden, so geht es nicht. Ich bleibe in dem gleichen Geist, erreichen wollen, haben wollen, das Ziel vor Augen haben, Bemühungen, Techniken lernen und ähnliches mehr. Ich bleibe im gleichen Geist, aber ich habe einen anderen Geist gesucht. Und in dem Augenblick, als er die Bemühung, die Suche aufgab, als er sich ganz still, so wird es immer wieder gesagt, unter den Bodhibaum setzte und still wurde. In seinem ganzen Wesen still wurde. Und wir hören das in so vielen Traditionen, in so vielen Erlebnissen von großen Meistern. Nicht nur aus dem Buddhismus, auch dem Christentum. Aus all diesen Traditionen und Erfahrungen heißt es dann. Dann, wenn du ganz still wirst, bist du in deiner Buddha-Natur. Dann, wenn du ganz still bist, so sagen das die Christen, bist du mit Gott. Und so in dieser Stille ist es aber nicht so, dass wir einfach nur still sind. Es ist so, als wenn in uns diese Buddha-Natur, so nenne ich es, jetzt leuchtet. Sie kann nur in der Stille leuchten. Und dann wissen wir, ah, so ist das. So fühlt sich das an, so erlebe ich das, wenn da kein Ego ist, wenn da kein Wollen ist. Wenn alles das, was das konditionierte Bewusstsein in sich trägt, nicht da ist. Und es wird immer wieder beschrieben, dieses Erleben von Öffnen. Und auch immer wieder das Erleben, dass dann in der Tiefe dieser Stille Weisheit und Mitgefühl deutlich werden. Und so möchte ich uns aufzeigen und uns ermuntern sozusagen oder inspirieren, in dieser Art und Weise Meditation zu verstehen. Meditation ist jetzt nicht ein neues Mittel, irgendetwas tun zu können. Und Meditation hat fast nichts mit einem Meditationsraum zu tun und ganz sicherlich nicht mit einer Sitzhaltung. Glaubt bitte nicht daran, dass wenn ihr mit überkreuzten Beinen nach langem Mühen und dem langen Quälen mit den Schmerzen umzugehen, endlich soweit seid, dass dann die Erleuchtung kommt. Dieser Gedanke, das muss ich wirklich sagen, ist pathologisch. Still sein kann und sollte ich am Tisch. Wenn ich draußen bin, im Wald, wenn ich mit meinem Partner bin, diese Stille, in der die Ich-Haftigkeit, die Vergleiche nicht da sind. Aber ich habe mich nicht bemüht, sie wegzudrücken, über sie wegzugehen. Nur weil mir irgendjemand gesagt hat, wenn du das tust, dann bist du erleuchtet. Nein. In der Stille bin ich es. Dogen, der Gründer einer Zen-Schule, hat gesagt, Zazen ist Buddha-Sein. Und mit diesem Zazen hat er nichts anderes gemeint als still, offen, wach, da, bewusst. Wir hören im Buddhismus, dass bestimmte Verhaltens- und Denkweisen grundsätzlich für diesen Weg notwendig sind. Shilas genannt, Trainings, Hinweise, die du beherzigen solltest. Das alles klingt so ein bisschen wie du sollst. Klingt immer so ein kleines bisschen nach den 10 Geboten. Immer so von außen her. Wenn du dich so verhältst, dann. Wenn du das alles tust, wirst du in eine gute Wiedergeburt hineingebracht. Wenn du das so tust, bist du ein guter Bürger dieser Gesellschaft. Oder was auch immer das alles heißt. Und entweder wird dir das per Autorität klargemacht oder vielleicht versucht dich jemand davon zu überzeugen. Das musst du doch einsehen, dass das nicht gut ist, was du da tust. Und so gehen wir, so ist mit uns umgegangen und so gehen wir mit unseren Kindern um. Lügen ist nicht gut. Das musst du sein lassen. Das erzeugt Probleme. Oder was auch immer. Was wir versuchen, anderen durch Training, durch Befehle, durch Überzeugungen von außen her deutlich zu machen. Dieser Weg, den ich nicht nur uns aufzeige, sondern auch selbst gehe und tief von überzeugt ist, ist ein Weg, der von innen nach außen kommt und nicht von außen nach innen. Wir können uns nie von außen her ändern. Das hat noch nie funktioniert. Die 10 Gebote gibt es seit 2000 Jahren oder 5000, je nachdem aus welcher Quelle. Und sie haben nicht gewirkt. Wir ändern uns nicht durch Einsicht und Verstehen. Wir ändern uns nur durch Erfahrung von innen heraus. Und wenn wir so mit uns, mit unserem Inneren verbunden sind, tun wir die Dinge nicht mehr. Das, was hier als Training vom Buddha beschrieben wurde, ist, ich denke, nicht vom Buddha gekommen, sondern von all denen, die nicht diese Erfahrung von innen her hatten und natürlich das dann von außen als gesellschaftliches Phänomen erlebt haben und weiter vermittelt haben. Aber das ist kein wirklicher spiritueller Ansatz. Ich habe heute Morgen noch einmal ganz kurz in einem Interview mit Varela gelesen. Varela war ein Wissenschaftler, Kognitionswissenschaftler, einer wohl der engsten Freunde des Dalai Lama, der die großen Konferenzen, die Mind-Life-Konferenzen mitbegründet und gestaltet hat. Er steht also tief in seiner spirituellen, geistigen Grund. Und er hat gesagt, und ich würde gerne euch irgendwann dieses Interview dann ausdrucken und zur Verfügung stellen. Sicherlich im nächsten Jahr, wenn wir unsere Meditationswochen haben. Die Entdeckung, und damit spricht er in diesem Interview darauf an, dass ich eben in dieser Meditation das entdecke, in diesen Seinszustand, der die Meditation sein sollte. Die Entdeckung der Ichlosigkeit und der intersubjektiven Natur, dass wir alle miteinander verknüpft sind, dass wir alle voneinander in irgendeiner Form abhängig sind, führt zu einem von Klarheit und Mitgefühl getragenen Verhalten. Es kommt also von innen heraus. Und damit weiß ich, was ich tue, weil ich es von innen her fühle. Und dann wird Lügen nicht mehr etwas, was mir von außen mitgeteilt wird. Das ist nicht gut. Und der erhobene Zeigefinger macht mir deutlich, wenn ich das doch tue, führt das zu Strafe und sozialen Dingen, die ich eigentlich vermeiden möchte. Deswegen lüge ich nicht, aber natürlich liegt es in mir. Lügen unter diesem Geist, der aus der Meditation herauskommt, das erlebe ich als Abweichung von meinem wahren Sein und bringe mich deswegen völlig natürlich zurück. Ich denke, wir missverstehen oder missinterpretieren den Buddha, wenn er oft gesagt hat, meine Schüler tun das nicht mehr. Und das wird dann oft so dargestellt, als wenn sie so lange trainiert hätten, bis sie es auch wirklich nicht mehr tun. Und eine Übersetzung der Arahants, also der Edlen, die den großen Geist erlebt haben, heißt Boat Destroyer. Also die wo ist der, die Übel oder sowas, ja, zerstört haben. Wenn der Buddha immer sagt oder öfter sagt, meine Schüler drücken nicht mehr Ärger aus, dann missverstehen wir das oder missinterpretieren wir das, dass es heißt, tu das nicht. Wenn du noch ärgerlich wirst, dann bist du im konditionierten Geist. Und jetzt musst du alles Mögliche tun, dass du den reduzierst, damit du das nicht mehr tust. Und ich sage auch von mir aus immer, wenn ich ärgerlich bin, bin ich im konditionierten Geist. Entschuldige bitte, aber ich bin es. So. Aber ich weiß ganz genau, das ist es nicht, was ich wirklich will, was ich kann und was ich möchte. Und wenn der Buddha das so ausgedrückt hat, hat er davon gesprochen, dass diese Menschen das nicht mehr tun, von innen her heraus. Oder sie können es fast nicht mehr. Und wenn sie es tun würden, merken sie sofort, jetzt bin ich abgewichen von meinem wahren Sein und komme zurück. Damit habe ich heute versucht, dieses Ganze, da ist der konditionierte Geist, da ist der große Geist, irgendwie miteinander zu verbinden. Nicht als Gegensätze zu nehmen, nicht das eine, was das andere vielleicht freisetzt, sondern miteinander in Einklang bringt. Ich komme nicht mehr von außen aus dem konditionierten Geist, aus dem Befehlen, aus dem Gehorchen, was immer alles der konditionierte Geist ist. Und trotzdem entsteht die Veränderung, aber von innen her. Ein Wachsen, ein Reifen. Lass das bitte einfach mal so stehen. Es ist vielleicht schwierig nachzuvollziehen. Und es gehört in der spirituellen Schule zu einer bestimmten Erfahrung. Es stammt aus den Schulen, die sich tief und lange in Meditation üben, um dorthin zu kommen. Wir werden möglicherweise als diejenigen, die so wenig Zeit dafür haben, nicht sehr viel weiterkommen. Es kann sein. Aber es kann auch genauso gut sein, dass wir tiefe Erlebnisse haben der Stille, der Wachheit, der Offenheit. Wo auch immer. Bitte nicht nur im Sendo und bitte nicht im Lotussitz. Aber auch, das ist mir völlig egal. Es geht also darum, in diesen großen offenen Geist von Natur aus sozusagen hineinzukommen und von dort aus hineinzuschauen, wie ich mich in meinem täglichen Leben verhalte. Das ist die Richtung. Und ich wünsche uns allen den Raum und die Zeit, dass wir immer wieder in diese Stille, in die Offenheit des Geistes, wie Thayer es auch selbst nennt, in das Sein hineinkommen und aus dem heraus in Kontakt treten mit unserem täglichen Leben. Und dann wissen, das gehört nicht dazu oder das gehört dazu. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass ich schon ein bisschen aufgeregt bin, das deutlich zu machen. Und ich weiß auch, wie schwierig es ist für viele Menschen, gerade für westliche Menschen, zu sagen, naja, das ist ja Mystik und da kommen wir sowieso nicht hin und sowas in der Art. Wir müssen Lifetimes Work und ich weiß was nicht alles. Und es ist meine Erfahrung. Jedenfalls bei mir hat es nicht funktioniert mit dem Lifetimes Work und ich habe langsam begriffen, das ist es nicht. Und ich versuche es euch in irgendeiner Art und Weise zu vermitteln. Danke für das Zuhören.